Wohnungspolitik neu denken. Eine Themenwoche von Deutschlandfunk Kultur.
Und noch besser denken als in allen bisherigen Versuchen, würde ich sagen, kann man die Wohnungspolitik vermutlich fiktional. Und genau das versuchen wir jetzt, wenigstens ein bisschen befreit von den Grenzen, die einen in der Realität dann doch aufhalten. Der Autor Thorsten Schulz hat nämlich ein Buch geschrieben über das skandinavische Viertel in Berlin. Das gibt es natürlich ganz real und das ist auch eines, das sich ganz real verändert hat. Standardstichwort Gentrifizierung. Aber sein Protagonist wird dort zum Makler mit Gewissen. Einem Makler, der den Kampf aufnimmt gegen die Gentrifizierung. Und wir wollen wissen, ob wir daraus was lernen können. Herzlich willkommen, Thorsten Schulz.
Hallo, guten Tag.
Ein Makler, der gegen das große Geld kämpft. Ein Makler mit Gewissen. Vielleicht ein Stück zu viel Fantasie, oder Herr Schulz?
Naja, dieser Makler ist eine große Ausnahme in dem Beruf und es war schon mein Ehrgeiz, einerseits diese Maklerfigur realistisch zu erzählen. Ich glaube, es ist auch fast das erste Mal in der deutschen Nachkriegsliteratur, dass ein Makler die Hauptfigur in einem Roman ist. Und zweitens ist das innere Thema dieses Maklers besteht darin, dass er in dieser Gegend im skandinavischen Viertel in der DDR selber aufgewachsen ist. Also er hat eine starke emotionale Beteiligung, was dieses Viertel betrifft. Und ihn treibt es schon um, wenn Leute die Brieftasche aufmachen und da sind eine Menge Scheine drin und die meinen, sich damit alles kaufen zu können, wenn die da Wohnungen kaufen, ohne sich die angesehen zu haben oder nur oberflächlich. Mhm. Da versucht er einen Riegel vorzuschieben und die Wohnungen den Leuten zukommen zu lassen, die irgendwie dazu passen.
Das heißt, da steckt schon seine Motivation drin. Er ist ein selbsternannter Anti-Gentrifizierungsmakler quasi, weil er sieht, wie sein Viertel, ein Stück seines Zuhauses verkauft wird?
Ja, diese moralische Facette ist durchaus gegeben. Andererseits ist er aber auch ein Spieler. Also es macht ihm auch Freude und Lust, so zu agieren. Und er tritt dabei auch manchmal amoralisch auf, also er lügt, er pokert und so weiter. Also beispielsweise sagt er manchen Leuten, ja, die Wohnung ist quasi schon weg, da gibt es eine ganz, ganz lange Warteliste und sie können da nicht mehr rauf und dabei ist die noch nicht weg. Also er kostet die Macht aus, die er dabei hat und das sage ich deshalb, weil ich ihn keinesfalls so eindimensional als nur moralisch ambitionierte Figur haben will.
Ist das ein Kampf, aus dem man was lernen kann? Und zwar ja, was lernen in dem Sinne von was abschauen kann? Oder ist das dann doch ein aussichtsloser Kampf?
Nee, ich glaube das Erstere. Man kann sich da was abschauen. Also man muss da, glaube ich, positiv und handelnd reingehen. Diese ganze Wohnungsproblematik, um das jetzt mal vom Roman auf die politische oder soziologische Metaebene zu heben, ist ja eine ganz vertrackte. Also die Hebel, die die Berliner Politik da anzusetzen versuchte, die greifen kaum. Andererseits muss man mehr bauen, Bauvorschriften vereinfachen und so weiter und so fort. Aber zum Bauen braucht man zum Beispiel auch Bauarbeiter und die gibt es immer weniger. Also es gibt mittlerweile einen Fachkräftemangel. Also will damit sagen, es ist ein komplexes Problem und niemand hat das Rezept in der Tasche. Und umso mehr würde ich sagen, dass Leute, die unmittelbar davon betroffen sind, eben das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Also Stichwort Genossenschaften bilden, oder Hausgemeinschaften tun sich zusammen, protestieren gemeinsam und fordern der Politik ab, dass sie sozusagen als Hausgemeinschaft oder wie auch immer mit günstigen Krediten, mit politischer Unterstützung auf diese Eigentümerschiene kommen. Mhm. Meines Erachtens ist es unklug und auch irgendwie bigott per se gegen Eigentum zu sein. Aber ich fände es schon gut, wenn Leute, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, die Möglichkeit erhielten, Eigentum zu erwerben, möglicherweise auch mit anderen zusammen. Das kann ja auch einen Kollektivgedanken im positiven Sinne stärken.
Also doch eher eine Antwort, die sozusagen von unten, von der Basis her gedacht ist und nicht eine, die man ja auch in dem Fall häufiger hört, das sollte jetzt ganz oben auf Bundesebene einfach mal geregelt werden.
Naja, beides würde ich sagen. Aber wenn der Druck von unten nicht kommt, dann wird das mit dem Regeln vielleicht auch nicht so weit kommen. Man sieht es ja in der realen Politik immer wieder, wie so ein Druck von unten, Gott sei Dank, dann immer wieder auch politische Modifizierungen auslösen kann. Und ich habe es ja noch ganz praktisch vor Augen, kurz nach der Wende, Anfang der 90er Jahre, stand ja für viele Hausgemeinschaften die Frage, nehmen wir das in die Hand, bilden wir eine GbR oder Genossenschaft oder was auch immer. Und die meisten Menschen hatten eben auch Angst davor und es war ihnen gänzlich unvertraut, sie kannten sich damit nicht aus und heute bedauern sie es, vor allen Dingen angesichts dessen, dass die Preise enorm gestiegen sind. Also man hätte eigentlich gar keinen Fehler machen können, aber selbst heute ist es noch nicht zu spät. Und das hört sich jetzt fast so agitatorisch an, wenn ich das sage, aber ist gar nicht so gemeint. Ich meine damit, dass man vielleicht einfach das Naheliegende tut.
Mhm. Dieses skandinavische Viertel, was das Viertel für Ihr Buch ist, das Sie ja aber auch selber kennen, aus Ihrer Kindheit. Wie erleben Sie das heute, wenn Sie da durchlaufen? Also wie konkret erleben Sie so eine Veränderung von einem Viertel, was quasi komplett einmal umgekippt, umgedreht wurde?
Naja, im skandinavischen Viertel ist es noch nicht so weit gekommen wie im südlichen Teil von Prenzlauer Berg, Kollwitzviertel, Bözowviertel und so weiter. Es geht da noch etwas heterogener zu, aber der Trend ist ganz klar. Als ich für den Roman nochmal recherchierte vor Ort ein bisschen oder dann mit Journalisten, die Kritiken schrieben oder Sendungen darüber machten, durch das Viertel ging, fiel mir auf, wie viel gerade aktuell gebaut wird. Also der Trend geht ganz klar dahin und ich kann nicht sagen, dass mich das befremden würde, weil viele Menschen, die da hinziehen und jetzt aus der bundesdeutschen, altbundesdeutschen Provinz zum Beispiel kommen, Familie gründen, dort eine Lebensvorstellung realisieren, ich kann denen das nicht übel nehmen. Das ist auf der persönlichen Ebene ist da viel Sympathie und alles okay. Aber so allgemein soziologisch gesagt ist es natürlich schade. Mhm. Und man kann langsam schon den Preis für die letzte Großmutter, die da noch lebt, für die letzte Oma ausloben. Die kann man schon fast mit der Lupe suchen. Aber wie gesagt, da oben bin neulich durch die Schiefelbeiner Straße gegangen, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist noch eine ziemlich durchwachsene, abenteuerlich anmutende Straße. Und ich hoffe natürlich, dass es so bleibt, ja.
Sagt der Autor Thorsten Schulz. Er hat ein Buch geschrieben über das skandinavische Viertel und einen Makler, der den Kampf aufnimmt gegen die Gentrifizierung. Danke Ihnen.
Gerne.